Herzlich willkommen zu Möllers Elektro Lounge. Heute wieder unterwegs in dem schönen Seevetal bei der Firma Elektromeier. Moin Thorsten, schön, dass ich heute hier sein darf.
Ah Jens, herzlich willkommen.
Ich sitze heute mit Thorsten Meier zusammen, Geschäftsführer der Firma Hans-Jürgen Meier Inc. GmbH im schönen Seevetal. Um die Ecke Maschen, der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. Thorsten, stimmt das?
Definitiv.
Schön, dass ich heute hier sein darf. Meine erste Frage. Ich weiß, dass das Unternehmen Meier nächstes Jahr 55-jähriges Firmenjubiläum hat. Und ich bin jetzt nächstes Jahr 30 Jahre bei Andreas. Ich glaube, so lange kenne ich dich auch schon. Erzähl mir was über das Unternehmen. Wie ist es entstanden?
Also das stimmt, mit 55 Jahren. Das ist nämlich mein Geburtsjahr selber auch. Und zwar hat sich mein Senior, der Hans-Jürgen, als Ingenieur in seiner Freizeit selbstständig gemacht als Elektromeister. Mit einem Kumpel zusammen, die haben angefangen, in ihrer Freizeit Elektroaufträge abzuwickeln. Das wurde relativ schnell immer mehr, sodass sie nach kurzer Zeit gesagt haben, dass sie einen Vollzeitjob daraus machen. Der Kollege, der hieß Pomsel, Meier und Pomsel hieß das wohl anfangs, ist dann nach einem Jahr ausgestiegen, weil denen das zu anstrengend war. Und so hat sich die Firma relativ schnell entwickelt. Das war 1968, mein Geburtsjahr, und 1975 hatte die Firma, glaube ich, schon 15 Mitarbeiter. Ich weiß noch ganz genau von früher, wie mein Vater erzählt hat, was sein erster Auftrag war. Das war hier in einer Reihenhaussiedlung. Da hat er ein Dachgeschoss ausgebaut und dann sagte dann die Kundin, ob er auch eine Wendeltreppe bauen könnte. Und einem Ingenieur ist natürlich nichts zu schwör. Da hat er mal kurz eine Wendeltreppe gezeichnet und aus Holz gebaut. Und ich weiß noch, dass wir früher im Keller eine Bar hatten und die Tresenplatte von dieser Bar, das ist der Verschnitt von der Wendeltreppe.
Es war hoffentlich eine sehr kleine Bar.
Es war eine schöne Bar zumindest mit einer sehr schönen Platte da drauf, aber das hat natürlich immer daran erinnert, dass das sein erster Auftrag war. Ja, und dann hat sich die Firma relativ zügig entwickelt, war ja auch eine Zeit, wo viel gebaut wurde, war natürlich Neubau, war immer ein großes Thema. Und mein Senior ist 1975 in ein anderes Gebäude gezogen, vorher war es ja noch zu Hause bei uns. Mhm. Es gab kein Grasheim zu Hause, alles war gepflastert, Firmenautos, eigene kleine Tankstelle.
Und, was heute natürlich super wäre, eine eigene Tankstelle.
Ja, richtig, das stimmt, wäre nicht schlecht. Aber so diese Tankstellen, wo man so zapfen kann, selber mit so einem Pumpen, selber von Hand pumpen, das ist ja alles gar nicht mehr denkbar heutzutage. Nee. Naja, auf jeden Fall ist er 1975 in eine Halle eingezogen, die wollte sich ein Schlosser zurechtbauen. Der ist leider in der Bauphase verstorben. Er hat dann diese Immobilie fertig gebaut und sie angemietet und hat da sein erstes Elektrofachgeschäft drin eröffnet und den Handwerksbetrieb an der Stelle betrieben. Das war in einem Gewerbegebiet, wo eigentlich ordentlich was entstehen sollte, aber es kam da über eine ganz lange Zeit gar nichts, nämlich erst Anfang der 90er. Und in der Zwischenzeit hat mein Senior sein Küchenstudio, was er auch 1975 mit angefangen hat, Küchen zu verkaufen und zu montieren, hat er dann in den Ort verlegt, ist da zweimal umgezogen. Und 1993 haben wir dann an diesem Standort, wo wir heute sind, in der Seevetalstraße 2, alles wieder zusammengeführt. Also Elektrohandwerk und Handwerk und das Handelsgeschäft. Das war immer eine Firma. Im Jahre 2000 habe ich das dann übernommen und habe das umstrukturiert. Wir haben früher wie klassisch viele Handwerksbetriebe alles gemacht, wo ein Kabel dran war. Das war unser Thema. Das haben wir alles geändert. Wir bauen keine Neubauten mehr, außer wenn es unsere eigenen sind. Wir machen keine Sanierungsarbeiten mehr in Wohnraum, außer wenn es unsere eigenen sind. Wir bedienen keine Endkunden mehr. Das ist immer ein sehr aufwendiges, kleinteiliges Geschäft gewesen, welches jetzt wir uns eigentlich nie gerne gewidmet haben. Das haben wir dann aber dadurch, dass ich seit 2000 auch nicht mehr für Elektrotechnik geworben habe, war das immer sehr stark rückgängig. Hat nachher nur noch 5% vom Umsatz ausgemacht und wir haben es dann irgendwann komplett eingestellt. Also machen das auch ganz konsequent. Man kann hier nicht anrufen und sich eine Steckdose fürs Kinderzimmer bestellen. Und ich habe auch mit Leistungen aufgehört, die wir sonst erbracht haben, wie zum Beispiel ein Elektrofachgeschäft. Das hat zu der Zeit damals Mediamarkt sehr viel besser gemacht. Und jetzt haben sie ihre eigenen Schwierigkeiten mit dem Internet, sage ich mal. Sei es drum, aber wir haben es halt natürlich professioneller und größer aufgezogen. Und wir haben auch keinen Gerätekundendienst mehr, weil das einfach nicht mehr zu uns passte. Es hat ja auch kein Küchenstudio unbedingt einen eigenen Gerätekundendienst, zumindest kenne ich keins. Wir haben uns nur noch auf das konzentriert, was wir gut können. Das heißt, in einem Elektrotechnik, zum anderen individuelle Einbauküchen planen. Und das habe ich dann 2007 voneinander getrennt in zwei Firmen, sodass die Meier Küchen GmbH ganz erfolgreich am Markt agiert und die Meier Elektrotechnik tut es ja auch.
Wenn du sagst, im Neubaubereich sind wir nicht mehr tätig, Endkundenbereich nicht mehr tätig, wo liegt genau dann der elektrotechnische Schwerpunkt bei euch?
Also es ist ja nichts schwarz und weiß. Natürlich, es gibt tatsächlich nochmal einen Neubau. Wenn wir zum Beispiel eine Volksbank ausstatten, die mit sehr viel Technik versehen wird, dann ist das für uns auch etwas, was wir mitmachen. Aber hier könnte man nicht ein 10-Familienhaus in Auftrag geben. Also solche klassischen Neubauten, Einfamilienhäuser schon mal gar nicht, sowas alles machen wir nicht. Wir haben uns irgendwann mal umgestellt und zwar sind, ich möchte mal sagen pauschal, wir sind im gewerblichen Mietflächenausbau tätig.
Also Zweckbau, gewerbliche Mietung.
Ja, eigentlich da noch den Fokus auf Büroflächen.
Ja.
Also wir haben keine Industrie, wir haben ein bisschen Gewerbe, aber in erster Linie bauen wir tatsächlich Büros. Mhm. Da gibt es ja viele große Liegenschaften in Hamburg, schöne, was weiß ich, den Channel Hamburg, Hanseatic Trade Center, Deichtor Center, Erikospitze und wie die alle heißen. Und wir haben da mal angefangen in der Form, dass ein Verwalter, für den wir immer tätig waren in der Wohnraummodernisierung, auch 50-prozentiger Teilhaber war der Verwaltung, die das Hanseatic Trade Center seinerzeit verwaltet hat.
Ah, okay, ja.
Die haben ausschließlich diese Liegenschaft verwaltet, die hatte, glaube ich, 70.000 Quadratmeter Bürofläche zu vermieten. Die haben also nur ihr eigenes Ding dort gemacht. Da wurde ich vorgestellt, da habe ich... Ja, war für mich so ein bisschen große Welt. Ich habe ja als junger Handwerksmeister auch 10 Jahre Krawatten getragen, weil ich dann auch gerne mal mit Hans sprechen wollte und nicht mit Hänschen. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Aber als ich da dann hinkam und bin dann mit dem Glasfahrstuhl in den 11. Stock gefahren, stehe im Besprechungszimmer, gucke auf den Hafen runter, die ganzen kleinen bunten Schiffe. Der Hamburger Hafen ist ja nun wunderschön. Da habe ich gedacht, das ist ja echt toll hier. Und ich habe mich mit dem Verwalter wirklich sehr gut verstanden, weil wir sind ja keine große Firma, wir sind aber auch keine kleine Firma mehr. Wir hängen so irgendwo dazwischen.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Ich würde so sagen 30 im Elektrohandel. Ja. So, und wir haben aber auch immer den Wunsch gehabt, nicht zu wachsen. Mhm. Das habe ich hier mit einem Kollegen festgelegt. Wir haben gesagt, wir hören mit schlechteren Aufträgen auf und suchen uns bessere. Wir haben also die Produktivität des Unternehmens erheblich gesteigert. Also ich sage mal, über den Durchschnitt weit hinaus. Und als ich da in dieses Hanseatic Trade Center kam, da haben wir uns darüber unterhalten, dass wir unser Unternehmen als Serviceunternehmen verstehen. Wir sind für unseren Kunden da. Wir machen auch eine Treppenhausleuchte wieder gerade, was für eine große Firma ein Projekt ist und ein halbes Jahr dauert, was auch keiner machen will wahrscheinlich. Aber wenn da mal größere Aufträge anstehen, wollen wir die natürlich auch mitmachen. Wir sehen das, die Liegenschaft im Ganzen. Das kam da super an. Irgendwann hat er mich auch gefragt, wollt ihr nicht mal einen Mietflächenausbau machen? Wir haben anhand von alten Zahlen Preise verglichen. Ich glaube, ich war ein Müh teurer als das, was er da bezahlt hatte. Aber die haben sowieso immer so eine Über-Daumen-Rechnung gemacht. Seinerzeit ist ja lange her, hieß es irgendwie 30 Euro pro Quadratmeter für die Elektrotechnik ohne Datennetzwerk und Beleuchtung. Weiß ich noch wie heute. Und dann sagte er, ich habe jetzt nichts, aber ich melde mich, wenn was ist. Und dann hat er sich 2 Wochen später gemeldet. Und da habe ich dann auf einmal 2000 Quadratmeter Bürofläche installiert und habe da in 6 Wochen... 200.000 Euro Umsatz gemacht, was für uns sehr viel war. Und danach haben wir gleich 8.000 Quadratmeter ausgebaut. Das ging also dann wirklich Schlag auf Schlag. Und in diese Branche reingefunden haben wir darüber, dass die HTC KG als Eigentümer des Hanseatic Trade Centers die Liegenschaft verkauft hat.
Ach so, okay.
Ein Teil ging an Credit Suisse und der Löwenanteil ging, ich sag mal, an so eine amerikanische Heuschrecke Tishman Speyer. Die haben das dann weiter bewirtschaftet, aber die haben ja einen anderen Ansatz. Die wollen das nicht langfristig betreiben, sondern die investieren sehr viel in das Gebäude, bringen den Vermietstand sehr hoch, bauen die Lobbys wunderschön aus. Also ich sage mal, von dem Turm im Hanseatic Trade Center haben sie das Café unten gekündigt und haben den ersten Stock einfach rausgeschnitten aus dem Haus, damit eine hohe Lobby entsteht. Also ist schon kann man mal machen, genau. Nicht ohne, was sie da machen. Und dann haben die dann das HTC quasi in Teilen wieder verkauft. Und damit kam überall neue Architekten, neue Kunden und wir sind überall mit hingegangen und haben jetzt quasi ein, schon lange natürlich ein Netzwerk von einigen Architekten, einigen Generalunternehmern, die in Summe in sehr vielen Liegenschaften tätig sind und
das heißt,
mit denen wir gerne zusammenarbeiten.
Das heißt aber im Umkehrschluss, dass das Unternehmen, aber als auch die Mitarbeiter, die du hast, schon sehr spezialisiert sind.
Ja, zumindest ist es so. Ich würde das gar nicht als so speziell. Na klar, alles das, was wir machen, müssen wir gut machen. Tun wir natürlich auch. Und Anlagenverlegerichtlinien ist hier so eine Bibel für die Handwerker, weil wir mit, extrem viel mit Brandschutz zu tun haben und so weiter. Das hat man so im Wohnungsbau eher bedingt.
Ja, natürlich.
Das auch, wenn wir Techniker einstellen dürfen, muss man ja heute sagen, die dann bei uns mithelfen, kommen nicht aus dem Bereich, die müssen noch ein bisschen was dazulernen, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja. Und in diesem Bereich wickeln wir halt Aufträge ab in jeder Größe. Ein Büroausbau kann eine 100 Quadratmeter Fläche bedeuten, kann aber auch sein, dass es 10.000 oder mal einmal 13.000 Quadratmeter am Stück sind. Und wir haben einige bauleitende Monteure, das heißt, die sind wirklich in der Lage, über Material auch Personal zu disponieren und den Überblick über eine Baustelle zu behalten, wo wir einmal in der Spitze über 40 Leute waren. Die kommen ja nicht von uns. Von uns kommen bestenfalls 4.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja, aber letztendlich ist es genau wie du sagst, ne? Es wird vieles heute auch einfach weggegeben, weil du das mit den eigenen Leuten eigentlich gar nicht zu solchen Preisen auch realisieren kannst.
Also ich glaube jetzt nicht mehr, dass Nachunternehmer vielleicht schon, aber dass zum Beispiel Zeitarbeit, dass das sehr viel günstiger ist. Da sind ja die Preise sowas von durch die Decke gegangen und kosten Zeitarbeiter 31,50 in der Spitze. Das ist schon schräg, muss man sagen.
Das ist korrekt. Aber wenn du überlegst, hast du eine normale Rinnenmontage, ist es müßig, das eigene Leute machen zu lassen, sondern dann direkt Montageteams doch dort einzusetzen.
Ja, klar, wir machen das ja auch, weil wir ja grundsätzlich sagen, wenn wir irgendwo einen Ausbau haben, der hat 1000 Quadratmeter, da geht uns nur einer hin, der hat vielleicht nur einen Lehrling dabei, aber mehr kommt von unserer Seite dann nicht. Dann haben wir Nachunternehmer, auch ein sehr guter Bekannter von mir, der hat sich immer selbstständig gemacht, der macht nur Datennetzwerktechnik. Mhm. Wir können das auch, wenn wir mal irgendwo ein paar Datenports tackern sollen, dann geht das natürlich auch und messen auch. Aber da wir gute Preise mit denen vereinbart haben und das heißt, hier jetzt sind hier immer 500 Ports zu tackern, das wird immer versuppt. Das ist ganz normal, dass der auf unsere Baustellen kommt und macht genau diesen Part. Aber wenn wir eine größere Baustelle haben, jetzt habe ich eine, da sind dann 18.000 Meter Datenleitung mit drin, dann macht er mir einen guten Verlegepreis und dann legt er das auch gleich mit.
Klar.
Wir haben noch genug andere Sachen zu tun. Ja, und so haben wir uns halt auf dieses Gebiet spezialisiert und machen das total gerne, weil wir immer gemeint haben, oder ich speziell gemeint habe, dass das Elektrohandwerk zu wenig Ware rausbringt. Und da hatte ich so mein Schlüsselerlebnis, als ich jung war. Wir rechnen hier alles im Computer nach Minuten ab. Wie lange kann dieser Handschlag brauchen wohl? Und das wird nachher in der Summe dann die Gesamtzeit für das Bauvorhaben. Aber wir denken alles in Minuten. Und dann hat mir ein Sanitärinstallateur, eine kleine Firma aus dem Ort, gesagt, oh, wenn ich das WC verkaufe und ich kriege das zum Listenpreis verkauft, ist die Montage mit drin. Und das, da habe ich echt gedacht, ey Mist, da haben die noch unheimlich viele Kupferrohre verkauft, die Klempner oder Sanitärinstallateure. Und wir kommen immer nur mit unserem billigen, also Kabel kosten nichts, ändert sich natürlich jetzt die Preise.
Aber ein wenig.
Es ist nichts richtig wert und Schalter und Steckdosen kosten nicht viel Geld. Wenn du eine Wohnung gemacht hast, die Verteilung ist auch nicht wirklich was wert und ist noch das teuerste an der ganzen Wohnung so ungefähr. Das hat mich schon ziemlich genervt, ne? Und wir haben uns sehr stark auch auf das Thema Licht konzentriert, weil es halt so ist, im gewerblichen Mietflächenausbau, dass da halt nicht wie in einer Wohnung eine 5 Cent Lüsterklemme unter der Decke von uns zurückbleibt, sondern dann kommt da halt eine 300 Euro Pendelleuchte drunter. Kann auch ruhig mal 1500 Euro sein, die Pendelleuchte. Es gibt ja alles. Oder Lichtsysteme, die noch viel wertiger sind, machen wir auch sehr viel. Also wir nehmen uns sehr gerne den Thema Licht an. Da sind die Margen natürlich viel kleiner. Da habe ich also nicht 100% draufgeschlagen wie auf eine Lüsterklemme.
Nicht?
Aber da bleiben dann halt auch nicht 2,5 Cent übrig, sondern halt
3.
Deutlich mehr. Ja. So, dass wir damit zurechtkommen. Und so haben wir uns dem Thema Licht auch sehr stark zugewandt und machen dort mit einem Planungsbüro schöne Sachen.
Das wäre mal die nächste Frage. Lichtplanung direkt macht ihr hier?
Wir machen das zum Teil, wir können das auch, aber das ist halt nicht unser Job. Noch ein bisschen schöner für uns ist, also wir machen das als Dienstleistung, ein bisschen schöner ist, mit einem Lichtplaner zusammenzuarbeiten. Also einmal muss ich natürlich sagen, dass ein Lichtplaner, der greift ja eigentlich nur ins oberste Regal. Der versucht ja nicht immer für den Kunden die billigste Leuchte zu finden, sondern er ist ja als kompetenter Fachplaner.
Er plant das Licht.
Er plant das Licht, genau.
Und er weiß plant auch für
Leuchten,
sich.
Er weiß auch, welche Leuchten gut sind und er plant das in der Regel ja mit vernünftigen Produkten.
Ja.
Beim Lichtplaner ist es so, das sind oftmals auch Leute, die von der Elektrotechnik ein Stück weit, sage ich mal, Ahnung haben. Aber wenn es eigentlich planen, die das Licht, also welches Design die Leuchten haben sollen und welche lichttechnische Wirkung sie natürlich haben sollen, das ist das Wichtigste. Aber welches Leitungsnetz dahinter steht, welche Steuerungstechnik und all das, das ist mehr so semiprofessionell beim Planer selber. Und da sind wir oftmals in der Anbahnung eines Auftrages schon dabei, das mit ihm zu planen und so weiter. Das heißt, wir unterstützen da schon bei der Projektierung, dass die elektrische Anlage dann auch Hand und Fuß hat. So, und so nehmen wir dann auch an Ausschreibungen teil, auch öffentliche, und haben dadurch zum Beispiel die Lombardsbrücke als Auftrag bekommen und beleuchten die schon eine ganze Zeit, weil die so langsam sind in der Stadt. Die sollten also schon lange fertig sein, können aber immer nicht. Also, aber ich denke mal, dass irgendwann Ende dieses Jahres die Lombardsbrücke sehr schick leuchten wird.
Jetzt weiß ich natürlich auch aus der Vergangenheit, dass man sehr früh hier im Unternehmen auch Kaffee kriegt. Weil ich weiß, dass ich früher immer sehr, sehr früh auch hier war und Kaffee getrunken habe. Du warst immer hier. Wie passt das Zeitliche, das Berufliche mit der privaten Zeit? Wie passt das zusammen? Gibt das da einen guten Schnitt für dich?
Wie das bei mir passt?
Ja.
Also, nun ist es ja so, dass ich eher schon auf der Zielgeraden bin meiner Lebensarbeitszeit. Also zumindest sehe ich das ganz deutlich so und arbeite darauf hin. Aber man kann ja rückblickend Sachen betrachten und da kann ich definitiv sagen, dass ich Sachen nicht ganz richtig gemacht habe. Es ist so, ich habe eine ganz einfache Lebensplanung gehabt. In den 30ern wollte ich die Unternehmen am Markt positionieren, dass sie gut funktionieren. Das ist mir recht gut gelungen. In den 40ern wollte ich meine Altersvorsorge aufbauen. Das ist mir auch sehr gut gelungen. Und in den 50ern wollte ich das alles loswerden wieder. Das ist ein sehr simpler Plan. Kann ich nur sagen, wenn er
funktioniert. Klingt aber irgendwie nicht so simpel.
Wenn er funktioniert, ist er richtig gut und das funktioniert. Aber als meine Kinder klein waren, also in meinen 30ern, habe ich natürlich viel gearbeitet. Und nun ist es so, das kennen viele andere wahrscheinlich auch, Erfolg belastet nicht sonderlich. Sondern das macht ja ein Stück weit sogar Spaß. Und da war es so, dass meine tägliche Arbeitszeit doch relativ lang war. Und ich jetzt im Nachhinein sagen muss, das habe ich nicht richtig gemacht. Ich hätte mir die Zeit für die Kinder mehr nehmen müssen.
Ja.
Das finde ich schade. Heute ist, denke ich, da ganz anders drüber. Also, und unsere Generation X ja sowieso. Aber heute bin ich auch eher derjenige, der als erstes die Hand hochreißt, wenn wir Brückentage machen wollen. Und ich mache, gut, vielleicht auch, weil ich es mir leisten kann, ich mache mit Abstand am meisten Urlaub. Und man sagt mir auch nach, ich hätte zwei Firmen, damit ich zweimal 30 Tage Urlaubsanspruch habe. Aber es ist mir halt extrem wichtig. Wir haben, weil du das angesprochen hast mit dem frühen Kaffee, wir haben tatsächlich vor Corona so gearbeitet, dass ich hier um kurz vor 6 war, habe gelüftet, Kaffee gekocht, Rechner hochgefahren und so weiter. Die Handwerker, die kamen so bummelig um 6, vielleicht spätestens um 7:15. Weil das Ziel war immer, um 7 auf der Baustelle in Hamburg zu sein. Mhm. So, und das konnten die natürlich jeden Tag so ein bisschen variieren, je nachdem, wo sie vielleicht hinfahren. Aber es hat sich so eingespielt, dass die morgens rechtzeitig hier waren und haben lieber mit mir noch einen Kaffee getrunken, haben ein bisschen privat geschnackt und dann sind die dann losgedüst. Das wurde durch Corona geändert. Für mich war das damals auch ein wichtiger Baustein des Erfolges, dass wir hier wirklich ein super tolles Team haben, die einen sehr tollen Umgang miteinander pflegen. Also hier steht ein großer Kickertisch im Lager. Die Leute gehen nicht abends nach Hause, die trinken dann nochmal ein Bierchen und kickern und so weiter. Das war damals schon sehr, sehr auffällig und mir extrem wichtig. Und durch Corona bedingt mussten wir auch unsere Maßnahmen einrichten und eine anpassen. Eine war halt, die Leute sollen direkt auf die Baustelle fahren und direkt von der Baustelle nach Hause, außer sie müssen wirklich dringend in die Firma kommen. Hier waren natürlich auch überall Corona-Regeln, sind ja auch zum Teil immer noch. Und das werde ich nicht wieder zurückdrehen. Also diese eine Stunde mehr schlafen, das tut mir total gut, weil das andere war gegen meinen
Biorhythmus.
Gegen meine innere Uhr auf jeden Fall. Aber wenn ich keinen Wecker stelle, dann wache ich auch um 6:30 auf spätestens. Also jetzt funktioniert es eigentlich ziemlich gut und ich werde das nicht mehr ändern, auch wenn jetzt Corona irgendwann hoffentlich ganz vorbei ist. Da werden wir dran festhalten.
Wenn Thorsten Mayer abends nach Hause geht, was macht er dann?
Also das kann ich dir genau sagen. In der Regel machen wir einen großen Hundespaziergang. Wir wohnen ja an der Elbe oder Elbnah und von daher ist das da immer ganz schön zu laufen. Ich brauche das auch, wenn ich den ganzen Tag hier telefoniere oder meinen Rechner gucke. Ich fahre natürlich auch regelmäßig mal raus, wobei Corona-bedingt ist es ja weniger geworden.
Geht ja wieder los, geht ja wieder alles los.
Genau. Und dann ein bisschen Sport. Und auch wenn wir schon so lange verheiratet sind, verbringe ich sehr viel Zeit sehr gerne mit meiner Frau.
Kann man nachvollziehen.
Ja.
Das letzte Buch, was du gelesen hast?
Das kann ich gar nicht ganz genau sagen, wie das heißt. Aber ich habe wirklich angefangen, sehr viel zu lesen. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich mal die Rubrik Fantasy-Bücher angeklickt. Und dann waren das immer die Schattensaga oder solche Sachen, wo es denn, da haben sie 7 dicke Bücher, die lese ich dann mal durch.
Ja.
Und sowas lese ich auch gerade über irgendwelche Magier in London. Ich tauche dann so ein bisschen ab. Ich habe mir angewöhnt, am Wochenende nicht mehr lange im Bett zu liegen, weil das ist meistens so, ich wache zur gewohnten Zeit auf, wenn ich nicht gerade nachts um 2 ins Bett gegangen bin.
Ja.
Und ab da war es ja immer so, dass man sich gefreut hat, ja, aufstehen musst du nicht, drehst ihn nur 3-4 Mal um und so weiter und dödelst dann noch 2 Stunden rum. Das mache ich nicht. Ich stehe dann auf, nehme mir ein Buch, mache mir einen Kaffee, lege mich aufs Sofa und lese ganz entspannt. Und da freue ich mich richtig drauf.
Ja.
Und das nimmt jetzt relativ viel viel Freizeit kann man nicht sagen. Aber ich mache das jede Woche.
Und, jede Nacht?
Nein. Also echt nur am Wochenende. Ja. In der Woche habe ich keine Zeit. Dann lese ich selten. Ich weiß aber, früher war es so, ich habe überhaupt erst wohl spät angefangen mit Bücher lesen, mit Ende 20 oder sowas. Dann habe ich nur Wirtschaftsbücher gelesen, weil die mich richtig interessiert haben. Dann war ich vielleicht schon Mitte 30, dann kam es mal dazu, dass mein Wirtschaftsbuch gelesen war. Wir waren noch im Urlaub, dann bin ich da auf unserem Campingplatz damals nach vorne gelaufen und habe mir irgend so einen Roman geholt mit einem mit Tom Hanks, wurde der schon verfilmt und ich hatte den auch schon gesehen. So eine Gangsterkomödie und den habe ich dann gelesen. Und dann habe ich überhaupt erst gemerkt, was andere viel früher natürlich wussten, dass Bücher lesen einfach eine schöne Sache ist, weil Bilder in deinem Kopf entstehen und du eine tolle Geschichte liest. Und das hat mich dann so langsam hingebracht und seitdem lese ich eigentlich relativ viel, ja.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Thorsten.
Sehr gerne.
Euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.